Du bist ein Jünger von irgendwem, von irgendetwas. Du läufst einem Guru oder einer Idee hinterher. Vielleicht weißt du das und du hast dich bewusst dafür entschieden. Vielleicht, das ist wahrscheinlicher, ist das aber auch unbewusst. Und da sind ganz viele Dinge, die dich prägen auf deinem Lebensweg, denen du nachgehst, denen du nachläufst, denen du nachfolgst. Gerade haben wir ein sehr eindrückliches Beispiel gehört von Gertrud, vielen Dank dafür, wie tief das drin sein kann, so eine Nachfolge. Und das war das Thema Perfektionismus. Streng genommen ist das ja eine Lehre. Die Lehre davon, dass es nur gut ist, wenn es zu 100% den eigenen Ansprüchen und Erwartungen entspricht. Und es gibt, glaube ich, eine Menge Schüler dieser Lehre, die dieser Lehre im Leben nachfolgen, dem Perfektionismus. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, denen man nachfolgen kann, denen man nachfolgt im Leben, zum Beispiel die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Und das kam auch gerade vor, das kann sogar über den Tod der Eltern hinausgehen. Es gibt einen Bibelvers, da schwingt ganz viel davon mit, wovon ich hier gerade spreche. Das ist der Bibelvers aus Matthäus 6, Vers 21. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich ziehe mal die Verbindung dazu. Also ein Schatz in unserem Leben, das ist ja alles, was wir wertschätzen. Alles, wonach wir suchen, was wir finden wollen. Und dahin richtet sich auch unser Herz. Jetzt ist es ganz gut, da den Gedankenhintergrund zu wissen von der Vorstellung damals vom Herzen. Das Herz, das waren jetzt nicht so die Herzschmerzgefühle und all das, was wir heute darunter verstehen, sondern vor allen Dingen war das Herz das Zentrum der menschlichen Entscheidungen. Also da fallen die Entscheidungen. Und dieser Vers ist also so zu verstehen, die Menschen, die haben Schätze im Leben, die sie suchen, wonach sie sich ausstrecken, was sie wertschätzen. Und das prägt zu ganz, ganz großen Stücken die Entscheidungen, die man im Leben fällt. Ich habe mal so ein paar große Nachfolgeströme unserer heutigen Zeit zusammengetragen. Und natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vielleicht fällt euch da ja auch noch etwas ein. Und ich glaube, das trifft nicht nur auf die anderen zu, ja, auf alle anderen Menschen, sondern das trifft auf uns alle zu, unabhängig davon, ob wir Christen sind oder nicht. Deshalb habe ich die Predigt auch damit eröffnet, mit dieser Konfrontation, du bist eine Jüngerin, du bist ein Jünger. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Es gibt so ein paar große Richtungen, denen man nachfolgen kann. Und ich habe das mal im Blick sortiert auf unsere Gemeinde. Wir sind ja alt bis jung. Ich glaube zum Beispiel eine ganz starke Richtung, die die älteren Generationen geprägt hat, ist, dass man, ich sag mal, der bürgerlichen Erwartung entspricht. Ja, das war eine ganz, ganz starke Prägung bis in die 70er Jahre hinein, dass man der Erwartung der Menschen um einen rum entspricht. Das war das Gute. Das meine ich jetzt per se erstmal positiv. Das hat diesen Satz geprägt, den kennt ihr vielleicht alle. Ja, was sollen denn die Leute denken? Ja, was sollen denn die Leute denken? Ja, ich sehe euch hier auf meinem Bildschirm. Wer kennt diesen Satz? Und das habe ich mir gedacht, dass da viele Hände hochgehen. Ja, und der kann ein ganz starkes Ideal sein im Leben, dem man hinterherläuft. Ja, und das ist gar kein Vorwurf. Ich glaube, das entwickelt sich daraus, dass das auch ganz viele machen, der Menschen um uns herum. Und der Mensch ist ja ein Gemeinschaftstier. Das heißt, wir orientieren uns auf unseren Wegen natürlich an den Menschen um uns herum, an unseren Eltern, an unseren Geschwistern, an unseren Freunden, an denen, die im Ort sind, an den Menschen in der Gemeinde. Und wenn da eine Gruppe ist, die das prägt, was sollen denn die anderen denken? Ja, dann wird das mehr und mehr Leute, die sich dem anschließen. So, und so kann das so eine ganz starke Richtung werden. Ich glaube, das war es in der Vergangenheit und das ist es bis heute. Wenn ihr also an euren Garten denkt, zum Beispiel vor allen Dingen euren Vorgarten, den man sehen kann, und das euer erster Impuls ist, dann seid ihr Jünger der bürgerlichen Erwartungsdenke. So, das wurde ein Stück weit abgelöst seit den 70er Jahren in einer anderen Richtung, und ich nenne das mal die große Ideologie der Selbstentfaltung und Selbstoptimierung. Das ist etwas, was in unterschiedlichen Facetten die jüngeren Generationen zum Teil sehr stark prägt. Und da drin, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber da drin sind ganz praktische Sachen. Also die Selbstentfaltung zum Beispiel durch Karriere. Du bist etwas, wenn du einen Aufstiegsweg vorweisen kannst. Ja, wenn du nicht in ein Unternehmen gehst und da für den Rest deines Lebens an einer Stelle bleibst, sondern wenn eine Richtung nach oben erkennbar wird. Das ist eine Selbstoptimierung, eine Selbstentfaltung. Andere suchen das nicht im Beruf, sondern die suchen das in ihren Hobbys. Die spielen dann eine ganz große Rolle im Leben. Sie sind jünger, haben wir schon gehört, von Sport beispielsweise. Und dann kann man auch noch sagen, naja, die Selbstoptimierung, da schwingt auch sowas mit. Jetzt auch wieder ganz starke moderne Prägung. Man muss vorweisen können, so Werte wie Nachhaltigkeit, ich kaufe nur Bioprodukte oder ich kaufe nur Fairtrade-Kleidung und so. Wieder da auch erstmal gar keine Bewertung. Es ist eine Beobachtung, die ich mache. Die hat Chancen und die hat Gefahren. So, und jetzt gibt es ein drittes, und ich glaube, das vereint uns alle, eine große Nachfolgerichtung, und deshalb werde ich darauf ein bisschen tiefer noch eingehen heute. Das ist Konsum. Eigentlich müsste ich sagen Konsumismus, also die Idee und die Ideologie, dass das Leben geprägt ist nicht vom Guten, sondern von den Gütern, die wir anhäufen. Und das hat mich in der Vorbereitung schon ein bisschen erschlagen. Es war wohl so, dass zur Jahrhundertwende in einem Haushalt so um die 650 Dinge im Durchschnitt vorhanden waren. Und heute sind es 10.000 im Durchschnitt. Jeder Haushalt im Westen besitzt im Durchschnitt 10.000 Dinge. Also krasse gesellschaftliche Entwicklung. Besitz anzuhäufen. Es gibt ein Sprichwort, vielleicht kennt ihr das ist die alte Philosophie, ich denke also bin ich, und lauter solche Sprüche, das gibt es als Veränderung, ich kaufe, also bin ich. Das macht mich doch sehr nachdenklich, dennoch will ich das mal an mich ranlassen. Es sind nicht nur die anderen, es bin auch ich, frage mich heute, auch hier in dem Gottesdienst heute, wie bin ich denn davon betroffen? Um das ein bisschen praktischer zu machen, erzähle ich euch mal den Lebensweg von Janina. Also den Lebensweg von Janina, die ist so ein Weg durch ihr Leben gegangen, und da gab es immer wieder Abzweigungen, was sie gemacht hat. Also sie kam auf die Welt in einer Mittelstandsfamilie in Deutschland, bekam eine Puppe, wünschte sich dann später beim Aufwachsen viele Dinge, noch eine Karrierebahn, bekam ihr erstes Taschengeld und kaufte sich davon Parfum und Schminkzeug, war ganz stolz darauf, hat sie selber finanziert. Dann musste irgendwann zum Zeitvertreib eine PlayStation her, und das Handy durfte natürlich auch nicht fehlen, denn alle in der Schule hatten mittlerweile Handys. Die PlayStation ist nett, aber es ist noch viel besser, wenn sie einen Fernseher im Zimmer hat. Denn dann kann sie da PlayStation spielen und nervt nicht ihre Eltern im Wohnzimmer. Also gab es dem auch. Nicht nur für den Zeitvertreib waren Anschaffungen wichtig, auch für die Schule brauchte sie einen Laptop und ein Tablet zum Mitnehmen. Das kam dazu. Und dann war auch schon so viel Zeit vergangen, dass das alte Handy nicht mehr dem entsprach, was man so brauchte. Also gab es ein besseres Smartphone. Janina wurde älter, machte eine Ausbildung, sparte mit dem Ziel, sich das erste Auto kaufen zu können. Kriegte da noch ein bisschen Zuschuss von den Eltern, aber dann war es endlich da, ein gebrauchter. Aber er fuhr, Was ich jetzt noch ganz außen vor gelassen habe, ist die ganze Kleidung, die sie natürlich gekauft hat durch ihren bisherigen Lebensweg hindurch. Und dann, als das Auto da war, dann überlegte sie, Mensch, was waren denn Sachen, die ich mir immer schon gewünscht habe? Ich verdiene ja jetzt mein eigenes Geld. Da kann ich doch wieder in eine Richtung gehen damit. Was will ich denn? Ein Klavier. Das wollte sie immer schon haben und sparte darauf. Und dann kam das Klavier. Janina lernte jemand kennen, verliebte sich, heiratete. Und dann war natürlich die Wohnungsfrage offen. Ein Haus sollte her, ein Einfamilienhaus. Das konnten die beiden sich leisten. Die Kinder kamen dazu. Und einen Hund haben sie sich auch schon immer gewünscht. Außerdem der alte Gartenzaun. In die Jahre gekommen war der bräuchte aber ein schöner weißer Gartenzaun. Ja, also sie hatten eine Familienvorstellung so von glücklichen Eltern, Kindern, Golden Retriever und der weiße Gartenzaun. In wunderbarem Sonnenschein, blauer Himmel, so wie das in der Bausparwerbung manchmal dargestellt wird. Das war so auch ein bisschen das, was sie sich für ihren Lebensweg vorgestellt haben. Auf diesem Weg brauchte es natürlich irgendwann nochmal einen neuen Fernseher. Der alte, der war zu klein, der lief zwar wunderbar, aber das musste größer werden. Das vierte Smartphone wurde gekauft, denn alle 2 Jahre überholt sich das technisch. Dann braucht man was Neues. Das nächste Größe, auch brauchten sie ein bisschen Anlauf für, haben gespart. Dann kam so eine neue, gigantische Küche mit allen Geräten. Das war klasse und so geht der Lebensweg weiter. Arbeiten, kaufen. Arbeiten, kaufen, vielleicht irgendwann erben und so. Janina wird alt und stirbt und kann ihren Kindern und Enkeln was vererben. Und das war Janinas Leben. Ich erzähle euch eine ganz ähnliche Geschichte, die ist etwa 2000 Jahre alt, steht im Lukas-Evangelium 12, Vers 16. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheune ab und ich baue eine größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße dein Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Ich finde, das Thema Konsum ist ein herausforderndes Thema. Und ich beobachte, dass sich das nämlich nicht immer nur, weil wir uns dafür entschieden haben oder bewusst entschieden haben, wir so leben, sondern weil es irgendwie gang und gäbe ist. Es ist das Normale, es ist das gesellschaftlich zu Erwartende, irgendwie sich da zu positionieren und die meisten in so einem Durchschnittskonsum, also ihr müsst ja keine Villa besitzen oder keine Boote oder Flugzeuge, das kann man anderen meinetwegen vorwerfen, aber ich glaube, so diese kleinen Dinge, ja, das sind ganz normale Lebenswege, dass wir anhäufen. Und ich glaube, ohne dass wir es wissen, Konsum ist zu der weltweit größten Religion geworden. Ja, es ist nicht nur, dass wir Güter und Dienstleistungen kaufen, sondern da ist noch ganz viel dazugekommen, warum ich jetzt behaupten kann, ich glaube, das ist eine Religion. Denn in Besitz liegt auf einmal Lebensgefühl. Da suchen Menschen ihren Sinn. Da gibt's Zugehörigkeit. Ja, als kleines Zwischenbeispiel. Es gibt so Apple-User. Ja, also das sind so Steve Jobs-Jünger. Und dieses Wort, das steht auch in Zeitungen. Also da wird Jünger in ganz normalen Medien verwendet. Apple-Jünger. Ja, und die haben eigene Tempel, spricht man da davon. Das sind die Apple Stores. Die sind so ein bisschen gestaltet wie religiöse Orte. Also Kirchen, Moscheen und so weiter. Das ist immer das klassische Beispiel. Da ist eine Menge Gemeinschaftsgefühl drin, wenn man etwas besitzt und andere besitzen das auch. Und dann gibt es Communities, die beschäftigen sich damit, mit was weiß ich was. Alle haben die gleiche, ich habe jetzt eine Kamera gekauft und ich habe ganz schnell gemerkt, oh, da gibt es Tausende im Internet, die haben diese Kamera und teilen Videos und schreiben in Foren, was man damit alles Tolles machen kann und so. Also Gemeinschaftsgefühl in Konsum. Ich glaube, das geht auch relativ tief. Im Besitz lässt sich Bedeutung finden. Bedeutung. Und all das, das spricht ja dafür, dass Konsum zu einem großen Maß unser Selbstbild prägt. Unsere Identität. Das, wie wir uns selber verstehen, das ist nicht unabhängig von dem, was wir haben, sondern es ist tatsächlich so. Was ich habe, das bin ich, so verstehe ich mich. Ich bin ein Eigenheimbesitzer oder ich fahre Mercedes. Eine Identifikation bringt das mit sich, eine Bedeutung. Und das hat mitunter religiöse Ausmaße. Warum religiös? Ja, weil genau das, was Menschen darin suchen, das ist, was Religion anbietet. Also Menschen suchen im Konsum, in der Anhäufung von Gütern, das, was man in Religion findet. Also Sinn, Zugehörigkeit, Selbstbild, Selbstverständnis über sich hinaus sogar. Man ist Teil von etwas Größerem, findet ihr alle im Besitz. Das ist ja relativ bedrückend, aber es geht noch schlimmer weiter. Denn ich glaube, das hat so eine normale Prägung, dass wir uns in Gemeinden und Kirchen auch davon haben prägen lassen. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich überspitze das ganz bewusst. Wir haben manchmal keine Jünger gemacht in Kirchen, sondern Konsumenten. Du kannst dich aber nicht in das Reich Gottes hinein konsumieren. So läuft das nicht. Ja, das ist ganz anders. Und ich sag hier schon mal, wenn ihr merkt, boah, das ist ja heftig, das bewegt mich, das beobachte ich auch oder das beobachte ich sogar bei mir. Ja, was machen wir denn damit jetzt? Das ist ja so negativ, da sind wir ja gänzlich hier Nachfolger auf einem Irrweg vielleicht geworden. Jünger einer ganz falschen Ideologie, Gedanken, die uns aber doch so prägen. Lest das Neue Testament. Was macht man, wenn man merkt, oh, ich bin da vielleicht hier und da auf einem Irrweg? Umkehren. Ja, Buße heißt da das christliche Wort dazu. Luther hat geschrieben, das ganze Leben soll eine Umkehr sein, eine Buße. Warum? Ja, weil der wusste, oh, das machen wir nicht nur einmal im Leben, sondern das müssen wir immer wieder mal machen. Und da als Impuls, ja, wenn ihr euch jetzt hier erwischt fühlt oder so, ja, dann mach mal Folgendes. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann streiche das, was du an religiösen Komponenten darin suchst, Sachen zu kaufen. Dann streiche diese religiösen Komponenten und suche das stattdessen bei ihm. Das heißt, suche deinen Sinn bei ihm, suche deinen Blick auf die Welt bei ihm, suche deine Zugehörigkeit bei ihm und Menschen, die ihn in den Mittelpunkt stellen, suche deine Bedeutung, ja, all das, was ich gerade aufgeführt habe. Such das bei Jesus, wenn du Jünger Jesu sein willst. Wenn du deinen Nachfolgeweg mal abbiegen willst und sagst, Jesus ist mein Herr und mein Meister, ich bin sein Schüler, auf seinen Wegen will ich gehen. Ja. Ich sage das so, also nehmt die religiöse Komponente raus, weil ich glaube, dass Kaufen, Verkaufen, Besitzen und so weiter ist etwas, dem können wir uns im Leben gar nicht entziehen. Wir können aber Entscheidungen treffen, wie wir damit umgehen. Und ich will heute mal dazu aufrufen, checkt das bei euch, prüft das, inwiefern ihr Konsumjünger seid und richtet euch auf Jesus neu aus. Und im Blick auf die ganze Gemeinde und Kirche und so kann man fragen, ja, was müssen wir denn da tun, damit wir nicht nur davon reden, wie schrecklich alles ist oder so, sondern wie man konstruktiv damit umgehen kann, wenn einem etwas auffällt, eine Nachfolge dem auch die wir in den Kirchen folgen, ja, dann brauchen wir Reformation. Also eine neue Formgebung, eine neue Nachfolge, so wie das damals im 15., 16. Jahrhundert war. Einen neuen Weg einschlagen, auch als Kirchen. Und ich glaube schon, dass es auch hier und da bei uns in der Gemeinde immer wieder die Neuausrichtung braucht. Ja, lass uns doch nicht denken, wir bieten ein Angebot und das können Menschen konsumieren. Ja, das ist doch nicht unser Gemeindeverständnis, sondern wir sind miteinander unterwegs in der Nachfolge Jesu Christi. Und wir sind nicht geschlossen wie so eine geschlossene Elite, die meint, unter sich zu bleiben, weil sie das so toll erkannt haben, sondern wir sind ein offener Kreis von Nachfolgern, die Menschen dazu nehmen und sagen, hey, du kannst gerne mal mitkommen, guck dir das hier an, wie wir auf dem Weg sind. Und wenn das auch dein Weg wird, dann bist du uns herzlich willkommen. Ja, also es braucht Buße zu diesen Themen der Nachfolge in unserem ganzen Leben. Es braucht Reformation in den Gemeinden immer und immer wieder. Das war jetzt ein Impuls zu der vielerlei Nachfolge, die möglich ist im Leben. Dieser eine Punkt war das Thema Konsum. Überprüft das für euch, und wenn ihr darüber hinausgehen wollt, dann könnt ihr auch mal aufschreiben, ja, inwiefern prägen mich denn diese anderen Dinge? Inwiefern laufe ich denn da jemanden hinterher, vielleicht einem Meister der Selbstoptimierung oder einem Meister der Anerkennung von allen Leuten, wo alle sagen, ja, da denken die Leute alle gut drüber. Ja, das ist also ein Angebot der Eigenarbeit. Wenn ihr darüber ins Gespräch kommen wollt, einen Weg gehen wollt, vielleicht euch neu auf den Weg machen wollt, herzliche Einladung zum Predigt-Nachgespräch am Dienstagabend. Da machen wir das Ganze praktisch, machen aus dem Predigt-Monolog ein Multilog, ja, unterhalten uns darüber, und da habt ihr auch die Möglichkeit zu widersprechen, wenn ihr das wollt. Wir sind alle auf einem Weg, auf dem Lebensweg, und auf diesem Weg folgen wir verschiedenen Dingen nach. Ich wünsche uns, dass wir Nachfolge Jesu in dieser Predigtreihe neu entdecken. Ich wünsche uns, dass wir alle da neue Wege gehen und uns so manches aufgeht von dem, wie Jesus vor 2000 Jahren Nachfolge gemeint hat und wie er es heute auch noch uns anbietet. Amen.